Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
In Katar geht in dieser Woche und an diesem Wochenende die MotoGP-Saison los. Nachdem Marc Marquez im letzten Jahr die Weltmeisterschaft gewonnen hat, versucht auch Valentino Rossi unter anderem dieses Jahr vielleicht mit seinem biblischen Alter von 38 Jahren nochmal die Weltmeisterschaftskrone zu erreichen. Wir haben seit neuestem den Kooperationspartner motorsporttotal.com und wollen euch in dieser Saison natürlich dann auch über MotoGP auf dem Laufenden halten. Das tue ich mit dem Redakteur von motorsporttotal.com, mit Gerald Dienbeck. Hallo Gerald.
Ja, hallo Andreas und ein herzliches Hallo an alle Zuhörer und MotoGP-Fans da draußen, die uns jetzt zuhören und sich auch auf ein spannendes Wochenende freuen.
Ein spannendes Wochenende. Freut sich denn auch Gerald Dienbeck als Redakteur bzw. als Fan auf die neue Saison? Konntest du es kaum erwarten, weil von vielen Beobachtern wird gesagt, oh, das könnte dieses Jahr eine sehr, sehr spannende Saison werden.
Ja, also definitiv. Ja, die Winterpause war viel zu lang. Wir haben, obwohl die Weltmeisterschaft letztes Jahr schon relativ früh entschieden war, waren die Rennen auch bis zum Schluss spannend. Man wartete einfach darauf, bis es wieder losgeht. Die Testfahrten waren schon interessant und es deutet tatsächlich auf eine sehr abwechslungsreiche und offene Saison hin. Und das darauf kann man sich einfach nur freuen.
Ja, wie ist das denn dieses Jahr mit den Teams? Wir hatten letztes Jahr in der Markenwertung Movistar Yamaha auf Platz 1, Repsol Honda auf Platz 2, Ducati auf Platz 3 und Team Suzuki. Können wir die Rangfolge oder die Hackordnung dieses letzten Jahres dann dieses Jahr auch wieder erwarten oder was gab es für Neuigkeiten? Gab es Überraschungen bei den Teams?
Also auf der einen Seite natürlich gibt es die Fahrerwechsel, dass jetzt eben Lorenzo bei Ducati fährt, der Maverick Vinales zu Yamaha gegangen ist. Die einzige wirkliche Konstante gab es bei Honda. Die haben gar keinen Fahrerwechsel vorgenommen, auch nicht bei den Kundenteams. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, dass auch die Kundenteams Punkte für die Herstellerwertung sammeln können. Also wie zum Beispiel der Cal Crutchlow gewonnen hat, hat er eben die 25 Punkte für Honda eingefahren und damit auch Honda geholfen, dass sie die Herstellerwertung gewinnen, die halt vor allem in Japan sehr prestigeträchtig ist. Aber prinzipiell würde ich sehen, dass Honda und Yamaha sich vorne um Platz 1 matchen und dann Ducati auf Platz 3 kommt, dann Suzuki wahrscheinlich, Aprilia und dann wahrscheinlich letzte Stelle an sechster Stelle Neuensteiger KTM.
Mhm. Es war letzte Woche auf eurem Portal motorsporttotal.com vom Aero-Krieg in der MotoGP zu lesen. Der Aprilia-Rennchef ärgert sich. Was ist denn da vorgefallen, wenn wir bei den Teams, bei den Herstellern noch bleiben?
Ja, also die Hersteller haben die Aerodynamik für sich entdeckt in der MotoGP. Die Winglets wurden offiziell aus Sicherheitsgründen verboten, damit sich die Fahrer nicht verletzen können, sollten Winglets abbrechen oder man nebeneinander fährt und man berührt den anderen Fahrer und man schneidet sich vielleicht am Knie auf. Passiert ist das in der Praxis nicht. Die Hersteller, vor allem Ducati, hat gesagt, es war eine politische Entscheidung, dass diese Winglets verboten werden. Aber schlussendlich, sie wurden verboten. Und die Aerodynamik ist trotzdem für die Hersteller wichtig und ein interessantes Feld, das jetzt in diesem Ausmaß bisher noch nicht so weit entwickelt wurde. Und wir haben vor allem bei Ducati eine sehr radikale Lösung gesehen, wo eben vorne die Löcher offen sind, wo eigentlich normal die Fläche zu ist, auch als Handschutz. Am Donnerstag ist die technische Abnahme und man geht davon aus, dass diese Aero-Lösungen bis jetzt, die man jetzt gesehen hat, auch abgesegnet werden vom technischen Direktor Danny Aldridge. Die einzige Sache ist natürlich, wenn jetzt Ducati tatsächlich einen großen Vorteil durch ihre Lösung hat, dann müssen die anderen Hersteller natürlich nachrüsten. Das heißt, sie müssen dann in einen Windkanal gehen, sie müssen forschen, Geld ausgeben. Und die große Frage ist halt, ob das am Ende für den Zuschauer wirklich entscheidend ist, weil auch trotz Winglets und trotz Aero-Geschichten gewinnt am Ende trotzdem noch der beste Fahrer.
Ja, aber was wäre denn, wenn jetzt zum Beispiel man sieht, dass diese Aerodynamik-Neuerungen, dass die wirklich großen Erfolg haben? Weil so richtig viel Zeit bleibt ja zwischen den Rennen nicht, oder? Der Katar ist jetzt am Wochenende, in 2 Wochen ist dann Argentinien, dann wieder 2 Wochen sind die USA in Austin. So richtig viel Zeit zum Testen bleibt ja zwischendurch nicht, oder?
Genau, also auf der Strecke dürfen die Teams jetzt ohnehin nicht testen, die Werksteams mit den Werksfahrern, gibt es eine Beschränkung von 5 Testtagen pro Jahr. Mhm. Ducati, also pro Werksfahrer pro Jahr. Ducati wird in Jerez testen, jetzt dann nach dem Saisonauftakt in Doha. Aber diese Testtage sind beschränkt, da kann man jetzt auch nicht so viel machen. Und da geht es vor allem um grundsätzliche Dinge beim Setup, mechanisches Setup, Dämpfung, Schwingen, Länge und so weiter. Vom Reglement her ist vorgeschrieben, dass jetzt mal eben am Donnerstag in Katar eine Verkleidung abgenommen wird. Und das ist die 2017er Verkleidung, mit der die Teams dann fahren müssen. Mhm. Und es gibt dann per Reglement ein Update pro Saison. Ja, also wenn jetzt wirklich sich herausstellt, dass die Ducati-Lösung so revolutionär, so toll ist, dann können die anderen Hersteller in diesem Bereich auch etwas entwickeln, dürfen aber dann ein Update nur bringen, egal ob das jetzt im Ende April ist oder im September ist. Ja, also sie dürfen nur ein Update bringen. Was hier auch, zwei Punkte sind ja auch noch entscheidend. Das eine ist, das Update gilt pro Fahrer. Das heißt, Yamaha könnte theoretisch für Vinales und für Rossi, auch weil sie eine unterschiedliche Körpergröße haben, eine andere Verkleidung bringen. Was eher unwahrscheinlich ist, weil es doch ein finanzieller Aufwand ist und der Nutzenfaktor nicht so groß ist. Und die zweite Sache ist, man kann jetzt eine Lösung nicht von einem Motorrad nehmen und aufs andere kopieren und umsetzen. Und wir haben beim letzten Test jetzt in Katar gesehen, Vinales und Marquez, die schnellsten Rundenzeiten gefahren sind, sind diese Zeiten ohne diese Aero-Verkleidung gefahren. Also ist eben fraglich, ob das wirklich performancemäßig so viel bringt, ja, es ist auch sehr streckenabhängig, ja, also auf einer Strecke wie Jerez wird es wahrscheinlich gar nichts bringen.
Mhm. Dann schauen wir uns nochmal die Fahrer an, weil du hast ja gesagt, am Ende entscheidet noch der Fahrer und so soll es ja auch sein. Marc Marquez ist 2016 MotoGP-Champion geworden. Wie siehst du denn seine Chancen, dass er dieses Jahr den Titel wieder verteidigen kann? Wir kümmern uns jetzt mal so um die Fahrer, die wir dann auch am Ende der Saison erwarten.
Also ich denke, Marquez ist letztes Jahr sehr gereift. Er hat die Punkte mitgenommen, wenn er nicht gewinnen konnte. Und wenn er gesehen hat, er kann gewinnen, dann hat er gewonnen. Und kaum Fehler gemacht. Also er ist erst gestürzt, als die WM schon entschieden war, wo es dann im Prinzip egal war. Also er ist jetzt als Rennfahrer einer der schnellsten, einer der perfektesten vom gesamten Paket. Seine Crew ist eingespielt, sie verstehen sich blind. Also wenn jetzt nicht großes Pech dazukommt oder er plötzlich doch wieder sehr viele Fehler macht, dann wird er am Ende definitiv bei der Musik dabei sein und eine Chance auf den WM-Titel zu haben, ganz sicher.
Ja, als größter Konkurrent dieses Jahr und wird auch von vielen Experten, wird Maverick Vinales gesehen. Maverick Vinales, letztes Jahr ist er Vierter gewesen. Du hast gesagt, er hätte das Team gewechselt. Wo ist er jetzt und welche Chancen siehst du bei ihm?
Also er ist von Suzuki zu Yamaha gewechselt, nachdem Lorenzo sich von Yamaha zu Ducati verabschiedet hat und er hat fast das beste und kompletteste Motorrad im Feld. Er kriegt jetzt auch ein sehr gutes Gehalt ausgezahlt, nehme ich mal an. Und er hat die Chance, Teamkollege von Valentino Rossi zu sein, der Legende Valentino Rossi. Er kann auf dem gleichen Motorrad A von Valentino lernen, aber B auch zeigen, hey, ich kann schneller fahren als er. Ja, also das ist eine Chance, die du in deiner ganzen Karriere einmal bekommst wahrscheinlich. Und da musste er natürlich den Vertrag und das Angebot von Yamaha annehmen. Vom reinen Speed her ist er definitiv dabei. Und die große Frage wird sein, kann er das über eine Saison durchziehen? Wie ist es, wenn es mal nicht optimal läuft? Macht er vielleicht kleine Fehler? Wie ist es, wenn das Wetter wechselt? Ist er da abgebrüht genug, um wirklich über eine Saison hinweg konstant vorne zu sein? Also ich schätze schon, dass er eine Chance auf den WM-Titel hat, nur eben die Frage ist, ob er das auch über die Saison hinweg auf einem hohen Level in Ergebnisse umsetzen kann. Und selbst wenn er es in diesem Jahr nicht schafft, der Typ ist so jung, dem steht die Zukunft offen. Ich gehe mal davon aus, wenn jetzt keine gröberen Verletzungen passieren, dass sich die nächsten 10 Jahre Marquez und Vinales die WM-Titel untereinander ausmachen werden, ja.
Ja, wo wir gerade vom Alter sprechen, müssen wir natürlich auch über den älteren Herrn Valentino Rossi sprechen, der Doktor, 9-maliger Weltmeister und in den letzten 3 Jahren immer in der Gesamtwertung Zweiter. Der Mann ist ja ein Phänomen. Was traust du ihm dieses Jahr zu? Er möchte unbedingt nochmal ein 10. Mal Weltmeister werden und er möchte auch erst nochmal nicht zurücktreten, hat er in Interviews gesagt.
Ja, also er hat einen 2-Jahres-Vertrag, der gilt in diesem Jahr und im nächsten Jahr. Also 2 Jahre wird er uns auf jeden Fall noch erhalten bleiben. Um es mal realistisch einzuschätzen, auf der einen Seite, einen Rossi darf man nie abschreiben, auch wenn es jetzt beim Test nicht ganz optimal gelaufen ist und er gesagt hat, auch jetzt in der Pressekonferenz, na, er hat nicht das hundertprozentige Gefühl gefunden und ist noch nicht ganz auf Tempo. Spätestens am Sonntag nach dem Warm-up wird das Paket bereit sein und er wird vorne dabei sein. Er ist ein schlauer Fuchs, er weiß, im Rennen musst du da vorne dabei sein und das wird auch so passieren. Die andere Frage ist, kann er wirklich noch den Speed so gehen, wie es jetzt ein Vinales und ein Marquez machen? Also ich sehe, es wird Rennen geben, wo er definitiv schneller ist, ja, ganz klar. Ist er vom Gesamtspeed her noch auf dem ganz hohen Level? Das ist halt eine Frage und ist schwierig. Dazu muss man auch sagen, vor 2 Jahren, wo er bis am Ende um den WM-Titel gekämpft hat, ist er eine fast perfekte Saison gefahren. Im Vorjahr hat er auch einige Fehler gemacht, ist ausgefallen, was relativ untypisch war für ihn. Wenn er es schafft, keine Fehler zu machen und wirklich konstant in den Top 4, Top 5 seine Ergebnisse, Podestplätze macht, vereinzelt eins für Rennen gewinnt, dann kann er durchaus eine Chance haben, am Ende des Jahres vorne dabei zu sein und eine Chance auf den WM-Titel zu haben.
Ja, viermal, also in seinem Resümee von letztem Jahr steht 4-mal did not finish, unter anderem in Austin in Texas, dann in Katalonien, unter anderem dann auch noch in Japan, in den Niederlanden, in Italien, ich habe mich in der Zeile vertauscht, und in Japan ist er letztes Jahr nicht gefinisht und ansonsten hat er nur Top-10-Plätze hingelegt. Sein schlechtester Platz war auf dem Sachsenring in Deutschland, war der 8. Platz, ansonsten ist er immer unter die Top 4 gefahren. Es ist seine 22. Saison. Wo siehst du ihn, auf welchen Strecken siehst du ihn denn vorne? Sind es dann eher die technischeren Strecken, die kurvenreicheren Strecken?
Also ich sehe ihn eigentlich von der Performance her überall in den Top 3, Top 4 auf jeden Fall. Er ist mit allen Wassern gewaschen. Also man muss eher die umgekehrte Frage stellen, wo ist er vielleicht nicht so stark? Und das sind jetzt 2 Rennstrecken, die mir eingefallen sind jetzt aus den vergangenen Jahren in Austin, Texas. Da hatte bisher keiner eine Chance gegen einen Marquez. Das wird sicher auch diesmal schwierig werden für Valentino. Da bin ich sehr gespannt, wie sich Vinales schlagen wird mit der Yamaha. Und die zweite Strecke, wo er sich auch immer wieder schwer getan hat, war Silverstone. Das zählt nicht zu seinen Lieblingsstrecken, immer eher schwierig. Aber sonst auf allen anderen Rennstrecken, wenn er einen guten Tag hat, die Bedingungen passen, kann er auch jederzeit gewinnen.
Mhm. Wen siehst du denn noch in der Gesamtwertung vorne am Ende diesen Jahres? Ist es jemand wie Jorge Lorenzo zum Beispiel noch?
Also ich glaube nicht, dass Lorenzo in diesem Jahr eine Chance auf den WM-Titel hat. Er muss sich noch jetzt mal komplett umstellen. Es wird Strecken geben, wie jetzt am Wochenende in Katar, wo er durchaus gewinnen kann. Dann werden Rennen kommen wie Jerez, die vielleicht für die Ducati nicht so gut laufen. Sachsenring ist auch nicht so die Paradestrecke für Ducati. Auf der anderen Seite Österreichring, eine absolute Paradestrecke. Dort kann er wieder gewinnen. Also er wird, glaube ich, schon 1, 2, vielleicht 3 Rennen gewinnen können, aber er wird am Ende nicht um den WM-Titel mitkämpfen können. Das glaube ich in diesem Jahr zumindest nicht.
Ja, also das ist die MotoGP. Und wenn wir uns jetzt mal um das Rennen am Sonntag kümmern, wir hatten in Katar 2016, hatten wir Jorge Lorenzo auf Platz 1 vor Andrea Dovizioso und Marc Marquez. Valentino Rossi ist auf Platz 4 gekommen und Vinales auf den 6. Platz. Voraussetzungen hast du jetzt? Die Tests sind ja auch in Katar gewesen und da hatte Merrick Vinales dann die Bestzeiten. Können wir von den Tests dann auf das Rennen in Katar schließen?
Also wenn man kann hauptsächlich nur von den Longruns schließen, wie jetzt die Fahrer aufgestellt sind. Also die einzelne schnelle Runde ist jetzt nicht so bedeutend. Das ist für das Qualifying dann interessant, dass man eine gute Headline macht. Aber im Endeffekt gibt es die Punkte am Sonntag. Und ich würde mal so sagen, Vinales hatte die beste Pace im Long Run. Ja, wenn das Rennen gewesen wäre, dann hätte er das gewonnen vor einem Marquez. Platz 3, okay, Rossi wird sicher noch etwas finden am Rennwochenende. Aber um Platz 3 sehe ich Dovizioso, Lorenzo und eben Rossi streiten, vielleicht auch an Dani Pedrosa. So würde ich jetzt mal, bevor jetzt das Wochenende beginnt, die Hackordnung einschätzen.
Ja, also wir werden es sehen. Am Sonntag um 20 Uhr deutscher Zeit wird das Rennen in Katar in der MotoGP anfangen. Und es wird auch ein Deutscher dabei sein. Es wird nämlich nicht Stefan Bradl dabei sein, sondern Jonas Folger auf einer Yamaha, ist aus der Moto2 in die MotoGP gewechselt. Siebter Platz 2016 in der Moto2. Er ist einer von vier Neulingen in der MotoGP, neben Johann Zarco, Alex Rins und Sam Lowes. Was traust du ihm zu in dieser Saison? Er gibt sich ja durchaus sehr selbstbewusst. Und was traust du den anderen Rookies oft in diesem Jahr zu?
Also die Rookie-Klasse wird eben spannend, weil wir eben vier interessante Namen haben, die jetzt in die Königsklasse aufsteigen. Der Jonas hat den Speed. Er wird definitiv Highlights setzen, die uns viel Freude bereiten werden, bin ich mir sicher. Vielleicht geht sich auch mal ein Podestplatz aus, wenn die Umstände für ihn glücklich laufen und einige der Topstars eben Pech haben oder Probleme haben. Aber er kann sich hier wirklich in den Top Ten behaupten, zumindest in der ersten Saisonhälfte, würde ich mal behaupten. Die große Frage beim Jonas ist, wenn man jetzt die gesamte Saison betrachtet, wird er konstant genug sein? Weil in den letzten Jahren war es immer so, an einem Rennwochenende ist er der absolut schnellste gewesen, am nächsten Rennwochenende hat er Mühe gehabt, in die Top Ten zu kommen. Ja? Mhm. Und wenn er es schafft, eine konstante Saison hinzulegen, mit ein paar kleinen Highlights da drinnen, ja, die uns Fans natürlich dann eine große Freude bereiten, dann würde ich von einer erfolgreichen Saison sprechen von ihm, und dann hat er auch die Chance, Rookie des Jahres zu werden, weil man darf auf der anderen Seite nicht vergessen, Johann Zarco ist zweifacher Moto2-Weltmeister, ist auch mit allen Wassern gewaschen, hat den Speed und hat zumindest in der Moto2 jetzt in den letzten beiden Jahren eine enorme Konstanz an den Tag gelegt. Wenn er einen schlechten Tag hatte, ist immer noch Vierter, Fünfter geworden, und hier wird auf jeden Fall das Duell zwischen den beiden Rookies mal spannend werden, und ich denke auch, dass das Rookie des Jahres Duell zwischen den beiden laufen wird. Alex Rins ist noch, der fährt jetzt bei Suzuki, ist eher eine Unbekannte noch, kann schnell sein, wird er konstant sein, alles offene Fragen, die erst die Rennen zeigen werden. Und Sam Lowes hat mit der Aprilia jetzt nicht so gutes Material wie die anderen drei Rookies zur Verfügung. Lowes ist auch verschrien als Crash-Pilot, muss man ganz ehrlich sagen. Und da bleibt jetzt bei ihm auch abzuwarten, wie kommt er zurecht. Ja, wenn er konstante Ergebnisse fährt und Punkte sammelt, dann wird es auch für Lowes eine gute Saison sein. Nur, dass er Rookie des Jahres wird, glaube ich mal nicht.
Ja, im Interview mit euch hat Folger gesagt, wenn ich unter den ersten 11, 12 in der Gesamtwertung wäre, konstante Ergebnisse und Punkte sind das Wichtigste und hoffentlich einmal für ein Highlight sorgen. Das sind so seine Ziele für dieses Jahr. Bei den Tests in Katar fuhr er die 8 schnellste Zeit. Wir werden sehen, wie Jonas Folger dann ab Sonntag dann in der MotoGP performen wird. Lass uns gerade noch mal ein Wort über Stefan Bradl verlieren, weil der hat von 2012 bis 2016 in der MotoGP ist er gefahren und ist dieses Jahr nicht mehr dabei. Er fährt jetzt in der Superbike-WM. Warum fährt er nicht mehr mit in der MotoGP?
Ja, also Aprilia hat letztes Jahr eine sehr merkwürdige Entscheidung bei den Fahrern getroffen, dass sie eben Stefan Bradl und Alvaro Bautista austauschen wollen. Dadurch gab es dann auch innerhalb des Teams einige Veränderungen, weil einige Techniker gegangen sind, weil sie die Entscheidung vom Chef, vom Romano Albisiano, nicht ganz verstanden haben. Und dann war natürlich die Frage, wo kann er noch fahren? Und die einzige Möglichkeit, die es gegeben hätte, wäre bei Vinzia gewesen. Aber da hätte er eine 2015er Ducati fahren können, was natürlich nicht mehr das konkurrenzfähigste Material ist. Und dann wäre er in einer Situation gewesen, wo er auch schauen muss, dass er 15er, 16er, 13er wird oder so. Und das wollte er sich einfach nicht antun. Und auf der anderen Seite ist eben bei der Superbike-WM ein interessantes Angebot von Honda Europe gekommen, vom Tenkate-Team in den Niederlanden. Er ist jetzt Teamkollege von Nicky Hayden. Red Bull ist großer Hauptsponsor. Es gibt eben jetzt das neue Motorrad, das er mitentwickeln kann. Leider ist das Motorrad momentan noch etwas ein Sorgenkind, aber es ist eben ein komplett neues Projekt, und das hat er einfach als vielversprechender für die Zukunft gesehen und hat sich deswegen für die Superbike-WM entschieden.
Ja, also wir werden es sehen. Am Sonntag geht es los mit der MotoGP. Es geht dann auch los mit der Moto2 und Moto3, und über die wollen wir auch nochmal gerade kurz reden. Gerald, Zarco, Rins und Lowes und Folger sind jetzt raus aus der Moto2. Ist jetzt der Weg frei dieses Jahr für Thomas Lüthi?
Also ich bin gespannt, ja. Ich würde es dem sympathischen Schweizer natürlich wünschen. Ja. Er war 2005 125er Weltmeister. Und man hat dann immer gehofft, dass er dann auch in der 250er-Klasse Erfolge feiern wird und dann vielleicht in die MotoGP aufsteigen wird. Das war alles nie der Fall. Ja, also es ist eine ganz große Chance. Bei den Testfahrten hat er sich jetzt nicht unbedingt in den Vordergrund gefahren mit absoluten Traumrunden. Aber der Lüthi ist halt extrem erfahren, er weiß, was er tut. Und auf dem Papier zählt er natürlich zu den Favoriten, vielleicht auch zu den absoluten Top-Favoriten, wird man abwarten müssen. Aber es wäre ihm sicher zu wünschen, dass er hier eine tolle Saison fährt.
Und wer sind sonst die Favoriten dort in der Moto 2? Ist es jemand wie Franco Morbidelli, der letztes Jahr auf Platz 5 oder Platz 4 in der Gesamtwertung fuhr?
Ja, definitiv. Franco Morbidelli schätze ich als sehr stark ein und ich bin auch sehr gespannt, wie er sich schlagen wird und ob er eben auch mehrere Rennen gewinnen kann. Aber auch sein Teamkollege, der Alex Marquez, ja, der müsste jetzt auch nach zwei, drei schwierigen Jahren wieder mal den Turbo zünden und zeigen, dass er wirklich Rennen gewinnen kann. Er ist ja der jüngere Bruder von Marc Marquez und die beiden verstehen sich sehr gut und da gibt es sicher auch ein paar Tipps vom Marc, was der Alex besser machen kann. Also da erwarte ich auch, dass eine Steigerung kommt, wenn er langfristig auch in die MotoGP gehen möchte. Ein weiterer Kandidat auf der Liste wäre der Takaki Nakagami, der jetzt auch bei Idem Mitsu schwierige Saisons hatte, aber den Speed hat und schon vor drei Jahren ungefähr gesehen wurde als nächster Japaner in der MotoGP, aber dann ist dann auch nicht mehr gekommen. Er hat letztes Jahr sein erstes Rennen gewonnen mit dem Tadayuki Okada, mit dem ehemaligen 500er-Rennsieger, hat er einen erfahrenen Teamchef. Und da bin ich auch gespannt, ob Nakagami wirklich vorne wirklich konstant mitkämpfen kann.
Ja. In der Moto 2 fahren auch zwei Deutsche mit, Marcel Schrötter und Sandro Cortese. Welche Chancen gibst du den beiden? Sie haben in den Tests, waren sie eine Sekunde langsamer als die Spitze.
Also ich würde mal schätzen, die Testfahrten waren nicht so berühmt und ich glaube nicht, dass die deutschen Fans jetzt erwarten können, dass sie hier regelmäßig am Podest sind und um viele Grand Prix-Siege kämpfen werden. Ich denke schon, dass Highlights möglich sein werden. Das Team, das Intact Compete-Team, hatte über den Winter gewechselt von Kalix auf Suter und hier sind sie noch am Suchen nach der optimalen Abstimmung, vor allem für die Renndistanz. Wie ist dann der Umgang mit den Reifen in der zweiten Rennhälfte und so, was eben effektiv entscheidet für ein Ergebnis. Dadurch, dass jetzt die Tests verregnet waren, in Jerez war es extrem heiß, da fehlen jetzt noch Referenzpunkte und sie haben noch Nachholbedarf. Ja. Es wäre natürlich schön, wenn sie weiter vorne eine Rolle spielen würden. Momentan sehe ich sie aber nicht im vorderen Spitzenfeld.
Also auch die Moto 2 ist dieses Jahr sehr, sehr spannend und auch die Moto 3 könnte durchaus spannend werden. Brad Binder, der Weltmeister, ist auch nicht mehr in der Moto 3 drin. Ist diese Klasse dann auch wieder sehr, sehr offen in der neuen Saison?
Total. Ich würde die Moto 3-Klasse sogar als offener als die Moto 2 einschätzen, weil wir haben in den vergangenen Jahren oft gesehen, ein Fahrer, der irgendwo auf Platz 10, 12 die WM beendet hat, hat im nächsten Jahr dann auf einmal angefangen zu dominieren. Also solche Überraschungen kann es immer geben in der kleinen Klasse. Auf dem Papier müsste der Romano Fenati zu den WM-Favoriten zählen. Nach dieser Trennungsgeschichte vom VR46-Team im letzten Jahr ist er jetzt beim neuen Team, sitzt wieder auf einer Honda, war bei den Testfahrten stark. Er hat die Erfahrung. Jetzt liegt es wirklich an ihm zu zeigen, er ist ein Mann der Zukunft. Das wird wirklich interessant werden. Weitere Namen auf der Liste ist der Nicolo Antonelli, der jetzt eben im KTM-Werksteam fährt, auch vorzügliches Material hat, mit Aki Ayo einen Weltmeistermanager im Hintergrund hat. Antonelli ist ein Crash-Pilot, leider Gottes auch. Ja, und bei ihm wird es jetzt auch interessant, ob eben Aki Ayo ihm helfen kann, dass er sitzen bleibt und Ergebnisse holt. Ansonsten weitere Italiener auf der Liste sind Enea Bastianini, Nicolo Bulega, oder auch vielleicht der Aaron Canet, das sind Leute, die konkurrenzfähiges Material haben und definitiv um Podestplätze und Siege kämpfen sollten.
Und aus deutscher Sicht, Philipp Oettel ist dabei?
Ich traue dem Philipp Oettel zu, dass er ab und zu mal vorne mitmischt. Ob es für viele Podestplätze oder auch einen Sieg reicht, ist ein bisschen abzuwarten. Wir haben in der Redaktion ein bisschen drüber gesprochen, was wir ihm so zutrauen. Und wir haben eigentlich alle gemeint, wir sehen ihn nicht ganz vorne, also wir sehen ihn nicht als einen WM-Kandidaten. Es wird natürlich für ihn ein entscheidendes Jahr werden, weil jetzt ist er lange genug in der kleinsten Klasse und jetzt braucht er wirklich ein Ergebnis in den Top, also ein WM-Endergebnis in den Top 5, Top 8 auf jeden Fall, um eben dann auch eine langfristige Zukunft in der Motorradwelt zu haben.
Ja, also wir werden es sehen. Am Wochenende geht es los mit der MotoGP, Moto2 und Moto3-Saison in Katar. Ein letztes Wort. Es wird Regen für Katar erwartet, was jetzt nicht unbedingt das typischste Wetter für diese Region ist. Wie könnte das die Rennen beeinflussen?
Die entscheidende Frage ist, ob dann überhaupt gefahren wird.
Ja.
Der momentane Stand ist, dass wenn es in den Trainings regnet, die Trainings gehen ja in Katar schon am Donnerstag los, dann sollen die Fahrer mal auf die Strecke gehen und ein paar Runden fahren und anschließend werden ihre Eindrücke in der Sicherheitskommission besprochen und erst dann wird entschieden, ob man überhaupt auf der nassen Strecke fahren kann unter Flutlicht. Ja, das ist auf der einen Seite Spiegelungen im Visier, Lichtreflexionen und so weiter, nassen, ob das überhaupt geht. Zweite Problematik ist, dass wenn es dort stürmt, dann kommt der ganze Sand auf die Wüste und dann hast du eine sandige Strecke mit Wasser und vielleicht noch ein bisschen Öl und das wird dann schmierig und gefährlich. Bleibt einfach abzuwarten, was die Fahrer eben sagen, was Rossi und Co. meinen, ob man da wirklich fahren kann. Ja, also das ist jetzt noch total offen.
Ja. Wir drücken die Daumen, dass dann ein Rennen durchgeführt werden kann, weil die Motorradfans freuen sich alle auf den Auftakt der MotoGP, der Moto2 und der Moto3-Saison in Katar. Das war Geraldine Dirnbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit einer ersten Vorschau auf diese Motorradsaison. Und wir werden uns eine ganze Menge häufiger noch hören hier auf meinsportradio.de und in der Sportshow. Danke, Gerald.
Dankeschön. Tschüss und viel Spaß am Wochenende.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion, bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.